Der Dieb. Als Harry die Augen aufschlug, blendete es ihn grün und golden. Er hatte keine Ahnung, was passiert war, wusste nur, dass er, wie es sich anfühlte, auf Blättern und Zweigen lag. Mühsam rang er nach Atem, seine Lungen schienen plattgedrückt, er blinzelte und erkannte, dass das bunte Leuchten von der Sonne kam, deren Licht durch ein Blätterdach hoch über ihm flutete. Etwas zuckte nahe seinem Gesicht. Er stemmte sich hoch auf Hände und Knie, bereit, es mit irgendeinem kleinen, angriffslustigen Lebewesen aufzunehmen, sah dann aber, dass dieses Etwas Rons Fuß war. Er blickte sich um und stellte fest, dass er mit Ron und Hermine auf dem Boden eines Waldes lag, offenbar allein. Harry dachte als erstes an den verbotenen Wald, und obwohl er wusste, wie töricht und gefährlich es wäre, wenn sie auf dem Gelände von Hogwarts erschienen, machte sein Herz einen kleinen Hüpfer, als er sich vorstellte, wie sie zwischen den Bäumen hindurch zu Hagrids Hütte schlichen. Doch nur wenige Augenblicke später, nachdem Ron leise gestöhnt hatte und Harry in seine Richtung gekrochen war, wurde ihm klar, dass dies nicht der verbotene Wald war. Die Bäume wirkten jünger. Der Wald war lichter und der Boden weniger dicht bewachsen. Neben Rons Kopf fand er Hermine, ebenfalls auf Händen und Knien. Als Harrys Blick auf Ron fiel, waren all seine anderen Sorgen schlagartig vergessen, denn Rons ganze linke Seite war blutüberströmt und sein Gesicht hob sich gräulich weiß gegen den mit Blättern übersäten Boden ab. Der Vielsafttrank verlor soeben seine Wirkung. Rons Äußeres war halb Katamaul, halb er selbst. Sein Haar rötete sich allmählich und aus seinem Gesicht schwand das letzte bisschen Farbe. »Was ist mit ihm passiert?« »Zersplintert«, sagte Hermine, und ihre Finger machten sich schon eifrig an Rons Ärmel zu schaffen, wo das Blut am feuchtesten und dunkelsten war. Harry sah entsetzt zu, wie sie Rons Hemd aufriss. Er hatte immer gedacht, dass Zersplintern etwas Komisches war, aber das hier? In seinen Eingeweiden kollerte es unangenehm, als Hermine Rons Oberarm freimachte, wo ein großes Stück Fleisch fehlte, glatt weggeschnitten, wie mit einem Messer. »Harry, schnell, in meiner Tasche. Da ist eine kleine Flasche mit der Aufschrift Diptam-Essenz.« »Tasche! Okay!« Harry stürzte zu der Stelle, wo Hermine gelandet war, packte die kleine Perlenhandtasche und fuhr mit der Hand hinein. Sogleich kam ihm ein Gegenstand nach dem anderen zwischen die Finger. Er spürte die Lederrücken der Bücher, Ärmel von Wollpullovern, Absätze von Schuhen. »Schnell!« Er packte seinen Zauberstab, der auf dem Boden lag, und zielte in die Tiefen der magischen Tasche. »Accio Diptam!« Eine kleine braune Flasche flog aus der Tasche heraus. Er fing sie auf und hastete zurück zu Hermine und Ron, dessen Augen jetzt halb geschlossen waren. Nur ein Streifen des weißen Augapfels war zwischen seinen Lidern zu sehen. »Er ist ohnmächtig geworden«, sagte Hermine, die auch ziemlich blass war. Sie sah nicht mehr wie Mafalda aus, obwohl ihr Haar noch stellenweise grau war. »Zieh den Korken für mich raus, Harry. Meine Hände zittern.« Harry riss den Korken von der kleinen Flasche. Hermine nahm sie, träufelte drei Tropfen von dem Zaubertrank auf die blutende Wunde. Grünliche Rauchschwaden stiegen auf, und als sie sich verzogen hatten, sah Harry, dass die Blutung aufgehört hatte. Die Wunde wirkte jetzt, als wäre sie mehrere Tage alt. Neue Haut spannte sich über das eben noch nackte Fleisch. »Wow«, sagte Harry, »das ist aber auch schon alles, bei dem ich mich sicher fühle. Es gibt Zauber, die ihn ganz gesund machen würden, aber an die traue ich mich nicht ran. Vielleicht mache ich was falsch und richte noch mehr Schaden an. Er hat ohnehin schon so viel Blut verloren. Wie hat er sich verletzt? Ich meine«, Harry schüttelte den Kopf, um vielleicht auf klare Gedanken zu kommen und sich einen Reim darauf zu machen, was immer hier auch geschehen war. »Warum sind wir hier? Ich dachte, wir würden zum Grimmelplatz zurückkehren.« Hermine holte tief Luft. Sie schien den Tränen nahe. »Harry, ich glaube nicht, dass wir dorthin zurückgehen können.« »Was meinst du?« »Als wir disappariert sind, hat sich Yorksley an mir festgehalten. Und ich konnte ihn nicht loswerden. Er war zu stark und er war immer noch da, als wir am Grimmelplatz ankamen. Und dann, also, ich glaube, er muss die Tür gesehen und gedacht haben, wir würden dort anhalten. Deshalb hat er seinen Griff gelockert und ich konnte ihn abschütteln und hab uns stattdessen hierher gebracht.« »Aber wo ist er dann?« »Warte mal. Du meinst doch nicht etwa, dass er im Haus am Gremmeltplatz ist? Da kann er doch nicht rein. In ihren Augen glitzerten Tränen, als sie nickte. Harry, ich glaube, er kann es. Ich habe ihn mit einem Verekelfluch gezwungen, loszulassen. Aber da hatte ich ihn schon in den Schutz des Fidelius-Zaubers mit hineingenommen. Seit Dumbledores Tod sind wir Geheimniswahrer, also hab ich ihm das Geheimnis weitergegeben, oder? Da war nichts zu beschönigen. Harry war sicher, dass sie recht hatte. Es war ein schwerer Schlag. Wenn Yorksley jetzt ins Haus gelangen konnte, kam es überhaupt nicht in Frage, dass sie zurückkehrten. Gerade jetzt apparierte er vielleicht mit anderen Todessern, um sie dort hineinzubringen. Das Haus war zwar düster und bedrückend, doch es war ihr einziger sicherer Unterschlupf gewesen. Jetzt, da Creature so viel glücklicher und freundlicher geworden war, sogar eine Art Zuhause. Mit schmerzlichem Bedauern, das nichts mit Essbarem zu tun hatte, stellte Harry sich den Hauselfen vor, wie er emsig die Steak- und Nierenpastete vorbereitete, die Harry, Ron und Hermine nie verspeisen würden. »Harry, es tut mir leid. Es tut mir so leid.« »Sei nicht albern, es war nicht deine Schuld. Wenn überhaupt, dann meine.« Harry fuhr mit der Hand in seine Tasche und zog Mad-Eyes Auge hervor. Hermine schreckte mit entsetztem Blick zurück. »Umbridge hat es in ihre Tür gesteckt, um Leute auszuspionieren. Ich konnte es nicht dort lassen. Aber dadurch haben sie erfahren, dass Eindringlinge da waren.« Ehe Hermine antworten konnte, stöhnte Ron und öffnete die Augen. Er war immer noch grau und sein Gesicht glänzte vor Schweiß. »Wie geht es dir?« »Mies«, krächzte Ron und zuckte zusammen, als er seinen verletzten Arm spürte. »Wo sind wir?« »In den Wäldern, wo die Quidditch-Weltmeisterschaft stattgefunden hat«, sagte Hermine. »Ich wollte etwas Geschütztes, Geheimes haben, und das war der erste Ort, der dir eingefallen ist«, sprach Harry für sie zu Ende, während er einen raschen Blick über die offensichtlich verlassene Lichtung warf. Unwillkürlich musste er daran denken, was beim letzten Mal passiert war, als sie an den ersten Ort appariert waren, der Hermine eingefallen war. Todesser hatten sie nach wenigen Minuten gefunden. War es Legilimentik gewesen? Wussten Voldemort und seine Handlanger auch jetzt, wo Hermine sie hingebracht hatte? »Meinst du, wir sollten weiterziehen?« fragte ihn Ron, und Harry konnte an seinem Gesicht ablesen, dass er dasselbe dachte wie er. »Weiß nicht.« Ron sah immer noch blass und klamm aus. Er hatte keinen Versuch unternommen, sich aufzusetzen, und es schien, als wäre er zu schwach dazu. Die Aussicht, ihn transportieren zu müssen, war entmutigend. »Bleiben wir erstmal hier.« Hermine sprang erleichtert auf. »Wo gehst du hin?« fragte Ron. »Wenn wir hier bleiben, sollten wir rundum ein paar Schutzzauber errichten«, antwortete sie, hob ihren Zauberstab und ging in einem weiten Kreis um Harry und Ron herum, indem sie Beschwörungen vor sich hin murmelte. Harry sah in der Luft ringsumher ein leichtes Flimmern, als ob Hermine einen Hitzeschleier über die Lichtung gelegt hätte. »Salvio Hexia, Protego Totalum, Repello Muggeltum, Muffliato. Du könntest das Zelt rausholen, Harry.« »Zelt? In der Tasche?« »In der, natürlich«, sagte Harry. Er stöberte diesmal gar nicht erst darin herum, sondern benutzte erneut einen Aufrufezauber. Das Zelt kam als klumpiger Haufen Leinwand mit Schnüren und Stangen zum Vorschein. Harry erkannte es nicht zuletzt, weil es nach Katze roch, als das Zelt, in dem sie in der Nacht während der Quidditch-Weltmeisterschaft geschlafen hatten. »Ich dachte, das gehört diesem Perkins vom Ministerium«, fragte er und begann, die Heringe auseinanderzupflücken. »Er wollte es offenbar nicht mehr zurückhaben. Sein Hexenschuss ist so schlimm«, sagte Hermine, die jetzt eine komplizierte Figur aus 8 Bewegungen mit ihrem Zauberstab vollführte. »Deshalb meinte Ronstadt, dass ich es mir ausleihen kann.« »Erecto«, fügte sie hinzu, wobei sie den Zauberstab auf die unförmige Zeltleinwand richtete, die sich in einer einzigen fließenden Bewegung in die Luft erhob und vollständig aufgebaut vor Harry zur Erde sank, der zusammenschreckte, als ihm ein Hering aus den Händen flog und mit einem abschließenden dumpfen Schlag am Ende einer Spannleine landete. »Cave inimicum«, schloss Hermine mit einem Schwung himmelwärts. Mehr kann ich nicht tun. Zumindest sollten wir es mitkriegen, wenn sie kommen. Ich kann nicht garantieren, dass es wohl...
Sag den Namen nicht!«
fiel ihr Ron mit scharfer Stimme ins Wort. Harry und Hermine schauten sich an.
»Entschuldigung«,
sagte Ron und richtete sich leise stöhnend auf, um sie anzusehen.
»Aber es kommt mir wie ein Fluch vor oder so. Können wir ihn nicht, du weißt schon wer, nennen? Bitte!«
»Dumbledore hat gesagt, dass Angst vor einem Namen«, begann Harry, »falls du es noch nicht bemerkt hast, Mann, dass Dumbledore, du weißt schon, wen bei seinem Namen nannte, hat ihm am Ende überhaupt nicht gut getan«, fauchte Ron zurück.
»Zeig, du weißt schon wem, einfach ein wenig Respekt. Ja?«
»Respekt«, wiederholte Harry. Doch Hermine warf ihm einen warnenden Blick zu. Offenbar sollte er sich nicht mit Ron streiten, solange der so geschwächt war. Harry und Hermine hieften Ron halb tragend, halb schleifend durch den Zelteingang. Drinnen war es genauso, wie Harry es in Erinnerung hatte, eine kleine Wohnung samt Badezimmer und winziger Küche. Er schob einen alten Sessel aus dem Weg und setzte Ron behutsam auf der unteren Matratze eines Stockbetts ab. Sogar dieser kurze Ortswechsel hatte Ron noch blasser werden lassen, und sobald sie ihn auf das Bett verfrachtet hatten, schloss er wieder die Augen und sprach eine Zeit lang kein Wort.
»Ich mache uns einen Tee«, sagte Hermine außer Atem, zog Kessel und Becher aus den Tiefen ihrer Tasche und ging zur Küche.
Harry war das heiße Getränk so willkommen wie der Feuerwhisky in der Nacht, als Mad-Eye gestorben war. Es schien ein wenig von der Angst wegzubrennen, die in seiner Brust umherflatterte. Nach 1-2 Minuten unterbrach Ron die Stille.
»Wie es wohl den Cattermoles ergangen ist?
Mit ein wenig Glück sind sie davongekommen«, sagte Hermine, die die Hände um ihren behaglich heißen Becher geklammert hatte. »Wenn Mr. Cattermole seine 5 Sinne beisammen hatte, dann hat er seine Frau per Seit an Seit apparieren mitgenommen und sie fliehen gerade mitsamt ihren Kindern aus dem Land. Das hat Harry ihnen geraten.«
»Zum Teufel! Ich hoffe, sie sind entwischt«, sagte Ron und lehnte sich in seine Kissen zurück.
Der Tee schien ihm gut zu tun. Er hatte wieder ein wenig Farbe bekommen.
»Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Reg Cattermole besonders schnell vom Begriff war, so wie die Leute mit mir geredet haben, als ich er war. Himmel, ich hoffe, sie haben es geschafft. Wenn sie beide wegen uns in Azkaban landen...«
Harry blickte hinüber zu Hermine und die Frage, die er stellen wollte, ob Mrs. Cattermole, wenn sie keinen Zauberstab hatte, überhaupt mit ihrem Mann Seit an Seit apparieren konnte, blieb ihm im Hals stecken. Hermine beobachtete Ron, der sich über das Schicksal der Cattermoles Sorgen machte. Und in ihrem Gesichtsausdruck lag so viel Zärtlichkeit, dass Harry fast das Gefühl hatte, er hätte sie dabei überrascht, wie sie ihn küsste.
»Also, hast du es?«
fragte er Hermine, auch um sie daran zu erinnern, dass er noch da war.
»Was denn?
Was soll ich haben?«
erwiderte sie, leicht zusammenfahrend.
»Wozu haben wir das alles durchgemacht? Wegen dem Medaillon. Wo ist das Medaillon?«
»Du hast es?«
rief Ron und stemmte sich ein wenig höher aus seinen Kissen.
»Keiner erzählt mir was. Verdammt, du hättest es doch erwähnen können.
Na ja, wir hatten eben noch die Todesser am Hals und mussten um unser Leben rennen, nicht wahr?« sagte Hermine.
»Hier.«
Und sie zog das Medaillon aus der Tasche ihres Umhangs und gab es Ron. Es war so groß wie ein Hühnerei. Ein reich verziertes S, das mit vielen kleinen grünen Steinen besetzt war, schimmerte matt in dem diffusen Licht, das durch das Leinwanddach des Zeltes drang.
»Wäre es nicht doch möglich, dass es irgendjemand zerstört hat, seit Creature es in die Hände bekam?«
fragte Ron hoffnungsvoll.
»Ich meine, sind wir sicher, dass es immer noch ein Horcrux ist?«
»Ich denke schon«, sagte Hermine, nahm es ihm wieder ab und betrachtete es genau. »Es würde irgendeine Spur von Beschädigung aufweisen, wenn es magisch zerstört worden wäre.«
Sie reichte es an Harry weiter, der es zwischen den Fingern drehte. Das Ding sah makellos aus, unberührt. Er erinnerte sich an die übel zugerichteten Überreste des Tagebuchs und daran, dass der Stein im Horcrux-Ring gespalten worden war, als Dumbledore ihn zerstörte.
»Ich denke, Creature hat recht«, sagte Harry.
»Wir müssen rausfinden, wie dieses Ding aufgeht, bevor wir es zerstören können.« Noch während Harry sprach,
wurde ihm schlagartig bewusst, was er da in der Hand hielt, was hinter den kleinen goldenen Türchen lebte. Auch wenn sie so viel auf sich genommen hatten, um es zu finden, verspürte er jetzt den heftigen Drang, das Medaillon von sich wegzuschleudern. Er beherrschte sich wieder und versuchte es mit den Fingern aufzustemmen. Dann probierte er den Zauber aus, mit dem Hermine Reckles Schlafzimmertür geöffnet hatte. Weder das eine noch das andere funktionierte. Er reichte das Medaillon erneut Ron und Hermine, die sich beide alle Mühe gaben, denen es jedoch genauso wenig wie ihm gelang, es zu öffnen.
»Aber kannst du es spüren?«
fragte Ron leise, während er es fest in der geschlossenen Faust hielt. »Was meinst du?«
Ron gab Harry den Horcrux.
Nach einer kleinen Weile glaubte Harry zu wissen, was Ron meinte. War es sein eigenes Blut, das er durch seine Adern pulsieren spürte? Oder war es irgendetwas, das im Inneren des Medaillons pochte, wie ein winziges metallenes Herz?
»Was sollen wir damit machen?« fragte Hermine.
»Es sicher aufbewahren, bis wir herausfinden, wie wir es zerstören können«, erwiderte Harry, und obwohl es ihm gar nicht behagte, hängte er sich die Kette um den Hals und ließ das Medaillon unter seinen Umhang fallen, wo es nicht zu sehen war und auf seiner Brust neben dem Beutel ruhte, den Hagrid ihm geschenkt hatte. »Ich glaube, wir sollten abwechselnd draußen vor dem Zelt Wache schieben«, sagte er zur Hermine gewandt, stand auf und streckte sich. »Und wir müssen uns auch Gedanken machen, wo wir was zu essen herkriegen. Du bleibst hier«, fügte er streng hinzu, als Ron sich aufsetzen wollte und eine gefährliche grüne Farbe annahm. Das Spikoskop, das Hermine Harry zum Geburtstag geschenkt hatte, wurde sorgfältig auf dem Tisch im Zelt aufgebaut, und Harry und Hermine teilten sich für den Rest des Tages die Rolle des Beobachtungspostens. Doch das Spikoskop blieb den ganzen Tag stumm und reglos an seinem Platz, und ob es nun an den Schutzzaubern und den Flüchen zur Abwehr von Muggeln lag, die Hermine in ihrem Umkreis gestreut hatte, oder daran, dass sich selten Leute in diese Gegend wagten, in ihrem Waldstück rührte sich nichts, außer gelegentlich ein Vogel oder ein Eichhörnchen. Auch am Abend blieb es ruhig. Harry entzündete seinen Zauberstab, als er um 10 Uhr Hermine ablöste, und blickte hinaus auf eine einsame Landschaft, wobei er Fledermäuse bemerkte, die hoch über ihm über das einzige Stück Himmel flatterten, das von ihrer geschützten Lichtung aus zu sehen war. Er war jetzt hungrig und fühlte sich leicht benommen. Hermine hatte keine Verpflegung in ihre magische Tasche gepackt, da sie angenommen hatte, dass sie an diesem Abend zum Grimmelplatz zurückkehren würden, und so hatten sie nichts zu essen gehabt, außer ein paar Wildpilzen, die Hermine unter den nahen Bäumen gesammelt und in einem Campingkessel gekocht hatte. Nach einigen Bissen hatte Ron, dem offensichtlich speiübel war, seine Portion von sich weggeschoben. Harry hatte nur weitergegessen, um Hermine nicht zu kränken. Die Stille rundum wurde von einem merkwürdigen Rascheln und einem Geräusch wie von knackenden Zweigen durchbrochen. Harry dachte, dass es eher von Tieren herrührte als von Menschen, hielt seinen Zauberstab jedoch fest und bereit. In seinen Eingeweiden, die sowieso schon wegen der kärglichen Portion gummiartiger Pilze rumorten, kribbelte es unangenehm. Er hatte gedacht, dass er in Hochstimmung sein würde, sobald sie es geschafft hätten, den Horcrux zurückzustehlen, doch davon konnte keine Rede sein. Er saß da und spähte in die Dunkelheit, die sein Zauberstab nur zu einem winzigen Teil erhellte, und das Einzige, was er empfand, war Sorge darüber, was als Nächstes passieren würde. Es war, als ob er seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren auf diesen Punkt zugerast wäre, doch nun abrupt stehen geblieben war, weil der Weg ins Nichts führte. Irgendwo dort draußen gab es noch weitere Horcruxe. Aber er hatte nicht die leiseste Ahnung, wo sie stecken könnten. Er wusste nicht einmal, woraus sie bestanden. Außerdem hatte er keine Idee, wie sie den einzigen, den sie gefunden hatten, zerstören sollten, den Horcrux, der in diesem Moment auf seiner Brust lag. Seltsam, dass er seine Körperwärme nicht angenommen hatte, sondern so kalt an seiner nackten Haut ruhte, als wäre er gerade aus eisigem Wasser aufgetaucht. Von Zeit zu Zeit dachte Harry oder bildete es sich vielleicht ein, dass er das unregelmäßige Ticken des kleinen Herzens neben seinem eigenen spüren konnte. Unbeschreibliche Vorahnungen beschlichen ihn, wie er da im Dunkeln saß. Er versuchte, gegen sie anzukämpfen, sie wegzuschieben, doch sie ließen ihn nicht los.
Keiner kann leben, während der andere überlebt.
Ron und Hermine, die sich jetzt hinter ihm im Zelt leise miteinander unterhielten, konnten weggehen, wenn sie wollten. Er konnte es nicht. Und während er da saß und versuchte, seiner eigenen Furcht und Erschöpfung Herr zu werden, kam es Harry vor, als ob der Horcrux an seiner Brust mit seinem Ticken die Zeit verrinnen ließ, die Harry noch hatte.
»Dumme Vorstellung«, sagte er sich, »denk nicht sowas.«
Seine Narbe begann wieder zu stechen. Er hatte Angst, dass er es selbst auslöste, indem er solchen Gedanken nachhing und versuchte, sie in eine andere Richtung zu lenken. Er dachte an den armen Creature, der sie zu Hause erwartete und es stattdessen mit Yorksley zu tun bekommen hatte. Würde der Elf schweigen? Oder würde er dem Todesser alles erzählen, was er wusste? Harry wollte glauben, dass Creature im vergangenen Monat zu ihm übergewechselt war, dass er nun zu ihm halten würde, doch wer wusste schon, was passieren würde? Was, wenn die Todesser den Elfen folterten? Schlimme Bilder geisterten durch Harrys Kopf, und er versuchte auch sie zu verscheuchen, denn er konnte nichts für Creature tun. Er und Hermine hatten bereits entschieden, dass sie nicht versuchen würden, ihn herbeizurufen. Was wäre, wenn jemand vom Ministerium mitkam? Sie konnten nicht darauf bauen, dass das Apparieren bei Elfen nicht genau denselben Makel hatte, der auch schuld daran war, dass Yorksley an Hermines Ärmelsaum zum Grimmelplatz gelangen konnte. Harrys Narbe brannte jetzt. Er überlegte, dass es so viel gab, was sie nicht wussten. Lupin hatte recht gehabt. Was die Magie betraf, der sie noch nie begegnet waren und die sie sich nicht einmal vorstellen konnten. Warum hatte Dumbledore nicht mehr erklärt? Hatte er geglaubt, dass noch Zeit wäre, dass er noch jahrelang leben würde, jahrhundertelang vielleicht, wie sein Freund Nicholas Flamel? Wenn ja, dann hatte er sich geirrt. Snape hatte dafür gesorgt. Snape, die schlafende Schlange, die oben auf dem Turm zugeschlagen hatte. Und Dumbledore war gefallen. Gefallen.
»Gib ihn mir, Gregorowitsch!«
Harrys Stimme war klar und kalt. Eine langfingrige weiße Hand hielt seinen Zauberstab vor ihm umklammert. Der Mann, auf den er gerichtet war, hing kopfüber in der Luft, doch hielten ihn keine Seile. Er schwang hin und her, unsichtbar und grausam gefesselt, die Gliedmaßen um sich geschlungen, sein angsterfülltes Gesicht auf Augenhöhe mit Harry, dunkelrot von dem Blut, das in seinen Kopf geschossen war. Er hatte schlohweißes Haar und einen dichten, buschigen Bart. Ein Weihnachtsmann in Fesseln.
»Ich habe ihn nicht! Ich habe ihn nicht mehr! Er wurde mir gestohlen! Vor vielen Jahren!«
»Lüge nicht vor Lord Voldemort, Gregorowitsch, er merkt es immer!«
Die Pupillen des in der Luft hängenden Mannes waren groß, geweitet vor Angst, und sie schienen größer zu werden, größer und größer, bis ihr Schwarz Harry ganz verschluckte. Und jetzt eilte Harry einen dunklen Korridor entlang, dem stämmigen kleinen Gregorowitsch hinterher, der eine Laterne emporhielt. Gregorowitsch stürzte in den Raum am Ende des Ganges und seine Laterne beleuchtete etwas wie eine Werkstatt. Hobel, Späne und Gold schimmerten in dem schwankenden Lichtkreis. Und dort auf der Fensterbank hockte wie ein Riesenvogel ein junger Mann mit goldenem Haar. In dem kurzen Moment, als das Licht der Laterne auf ihn fiel, sah Harry diebische Freude auf seinem hübschen Gesicht. Dann feuerte der Eindringling einen Schockzauber aus seinem Zauberstab ab und sprang mit triumphierendem Gelächter elegant rückwärts aus dem Fenster. Und Harry wirbelte wieder hinaus aus diesen weiten, tunnelartigen Pupillen und Gregorowitschs Gesicht war starr vor Schreck.
»Wer war der Dieb?« »Gregorowitsch!«
»Ich weiß es nicht. Ich habe es nie erfahren. Ein junger Mann. Nein, bitte, bitte!«
Ein Schrei, der einfach nicht aufhören wollte, und dann ein Blitz aus grünem Licht.
»Harry!«
Er schlug die Augen auf, keuchend. In seiner Stirn hämmerte es. Er war ohnmächtig gegen die Zeltwand gesunken, war seitlich am Zelt hinuntergerutscht und lag jetzt alle Viere von sich gestreckt am Boden. Er sah zu Hermine auf, deren buschiges Haar das kleine Stück Himmel verdeckte, das durch die dunklen Äste hoch über ihnen zu sehen war. »Traum«, sagte er, setzte sich rasch auf und versuchte Hermines finsterem Blick mit einer Unschuldsmiene zu begegnen. »Muss eingenickt sein. Entschuldigung. Ich weiß, dass es deine Narbe war. Das sehe ich dir am Gesicht an. Du hast hineingeschaut. In den Geist von Voldemort. Sag den Namen nicht!« ertönte Rons zornige Stimme aus den Tiefen des Zeltes. »Schön«, gab Hermine zurück. »Dann eben in den Geist von du weißt schon wem.« »Es war keine Absicht«, sagte Harry. »Es war ein Traum. Kannst du steuern, wovon du träumst, Hermine? Wenn du nur lernen würdest, Oklumentik einzusetzen.« Aber Harry hatte kein Interesse daran, sich Vorwürfe machen zu lassen. Er wollte über das reden, was er gerade gesehen hatte. »Er hat Gregorowitsch gefunden, Hermine. Und ich glaube, er hat ihn umgebracht. Aber bevor er ihn getötet hat, ist er in Gregorowitschs Geist eingedrungen. Und ich hab gesehen. Ich glaube, ich übernehme besser die Wache, wenn du so müde bist, dass du einschläfst«, sagte Hermine kühl. »Ich kann die Wache durchhalten.« »Nein, du bist offensichtlich erschöpft. Geh und leg dich hin.« Sie hockte sich mit störrischer Miene in den Zelteingang. Wütend kroch Harry wieder hinein, da er keinen Streit wollte. Rons immer noch blasses Gesicht schaute aus dem unteren Bett heraus. Harry kletterte in das obere, legte sich hin und blickte hoch zur dunklen Zeltdecke. Nach einiger Zeit sprach Ron mit so leiser Stimme, dass sie nicht zu Hermine drang, die im Eingang kauerte. »Was macht, du weißt schon wer?« Harry kniff die Augen zusammen und versuchte, sich mühsam an jede Einzelheit zu erinnern. Dann flüsterte er in die Dunkelheit, »Er hat Gregorowitsch gefunden. Er hat ihn gefesselt und ihn gefoltert.« »Wie soll Gregorowitsch ihm einen neuen Zauberstab machen, wenn er gefesselt ist?« »Keine Ahnung. Ist verrückt, oder?« Harry schloss die Augen und dachte an all das, was er gesehen und gehört hatte. Je mehr er sich ins Gedächtnis zurückrief, desto weniger Sinn ergab es. Voldemort hatte nichts über Harrys Zauberstab gesagt, nichts über die Zwillingskerne, nichts darüber, dass Gregorowitsch einen neuen und mächtigeren Zauberstab anfertigen solle, um den von Harry zu schlagen. »Er wollte etwas von Gregorowitsch«, sagte Harry, die Augen immer noch fest geschlossen. »Er wollte, dass er es ihm gab. Aber Gregorowitsch sagte, es wäre ihm gestohlen worden. Und dann... Und dann...« Er erinnerte sich daran, wie er, als Voldemort scheinbar durch Gregorowitschs Augen gewirbelt war, in seine Erinnerung hinein. »Er ist in Gregorowitschs Geist eingedrungen. Und ich habe diesen jungen Kerl gesehen, der auf einer Fensterbank hockte, und er hat einen Fluch auf Gregorowitsch abgefeuert und ist dann hinausgesprungen und verschwunden. Er hat es gestohlen. Er hat das gestohlen, was du weißt schon, wer sucht. Und ich glaube, ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen.« Harry wünschte, er könnte noch einmal für einen kurzen Moment in das Gesicht des lachenden Jungen schauen. Der Diebstahl hatte sich laut Gregorowitsch vor vielen Jahren zugetragen. Warum kam ihm der junge Dieb bekannt vor? Die Geräusche des Waldes ringsumher waren im Zelt kaum zu hören. Harry konnte nur Rons Atem vernehmen. Nach einer Weile flüsterte Ron, »Konntest du nicht sehen, was der Dieb in der Hand hielt?« »Nein, es muss etwas Kleines gewesen sein.« »Harry?« Die Holzlatten von Rons Bett knarrten, als er sich umdrehte. »Harry, meinst du nicht, dass du weißt schon, wer nach was Neuem sucht, dass er in einen Horcrux verwandeln kann?« »Ich weiß nicht«, sagte Harry langsam. »Vielleicht. Aber wäre es nicht gefährlich, für ihn noch einen zu machen? Hat Hermine nicht gesagt, dass er es mit seiner Seele schon bis zum Äußersten getrieben hat? Ja, aber vielleicht weiß er das nicht. Ja, vielleicht.« Harry war sicher gewesen, dass Voldemort einen Weg gesucht hatte, wie er das Problem der Zwillingskerne umgehen konnte. Sicher, dass Voldemort eine Lösung von dem alten Zauberstabmacher begehrte. Und doch hatte er ihn getötet. Offenbar ohne ihm auch nur eine Frage zur Zauberstabkunde zu stellen. Was wollte Voldemort herausfinden? Warum war er, wo das Zaubereiministerium und die Zaubererwelt ihm doch zu Füßen lagen, so weit weg und versessen darauf, einen Gegenstand aufzuspüren, der einst Gregorowitsch gehört hatte und den der unbekannte Dieb gestohlen hatte? Harry konnte noch immer das Gesicht des blonden Jungen sehen. Es war fröhlich, ungestüm. Es lag etwas von Freds und Georges großartiger Durchtriebenheit darin. Er hatte sich von der Fensterbank geschwungen wie ein Vogel, und Harry hatte ihn früher schon gesehen. Aber ihm fiel nicht ein, wo. Nun, da Gregorowitsch tot war, schwebte der Dieb mit dem fröhlichen Gesicht in Gefahr. Und Harry verweilte in Gedanken bei ihm, während Ron im unteren Bett polternd zu schnarchen begann und er selbst allmählich wieder in den Schlaf sank.